Wenn man so an den Begriff Lebensrettung denkt, dann hat man ja sofort ein ganz bestimmtes Bild im Kopf.
Meistens was ziemlich Dramatisches.
Absolut. Stell dir vor, du bist auf dem offenen Meer, du gehst unter. Die Wellen schlagen über dir zusammen. Und du hast einfach, also du hast absolut keine Kraft mehr, dich irgendwie über Wasser zu halten.
Ja, pure Panik.
Genau. Und in genau dem Moment, in dem du eigentlich aufhörst zu strampeln und dich aufgibst, greift plötzlich eine Hand nach dir und zieht dich in so ein winziges Rettungsboot.
Ein unglaubliches Gefühl von Erleichterung.
Total. In dieser spezifischen Sekunde ist dieser Retter für dich nicht einfach nur ein Mensch. Er ist dein gesamtes Universum. Er ist buchstäblich der Grund, warum du am nächsten Tag noch atmest.
Er ist alles.
Er ist alles. Ne? Aber die Frage, die wir uns heute in unserer Analyse stellen wollen, ist eine ganz andere. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn der Sturm irgendwann vorbeizieht?
Das ist der spannende Punkt.
Was passiert, wenn man versucht, auf genau diesem winzigen Rettungsboot, das eigentlich ja nur für das nackte, panische Überleben gedacht war, ein gemeinsames Haus zu bauen?
Das ist ein unglaublich treffendes Bild für das, worüber wir heute sprechen. Weil ein Rettungsboot ist strukturell einfach kein Fundament für ein ganzes Leben.
Es wackelt halt die ganze Zeit.
Richtig, es wackelt, es treibt irgendwie richtungslos ab. Und was psychologisch am allerwichtigsten ist, das Machtgefälle zwischen dem Geretteten und dem Retter lässt sich auf diesem extrem engen Raum niemals wirklich auflösen.
Weil die Rollen ja festgeschrieben sind.
Genau. Der eine hat immer die Hand gereicht, der andere hat sie immer empfangen. Man ist da nicht auf Augenhöhe.
Und genau dieses unausweichliche Machtgefälle steht heute im Zentrum unserer Betrachtung. Wir haben ein faszinierendes Material vorliegen, also wirklich tiefgehende Skripte, detaillierte Szenenstrukturen und auch Regienotizen eines extrem intensiven narrativen Audiodramas mit dem Titel 2252.
Ein sehr dichtes Material.
Ja, Wahnsinn. Und unsere Mission heute ist es, lass uns das mal entpacken. Wir wollen die Anatomie einer ganz bestimmten Beziehungsdynamik sezieren. Es geht um Kimi, eine 22-jährige Frau, und Sascha, einen 52-jährigen Familienvater.
Und man muss gleich vorweg sagen, dass hier ist keine klassische Romanze.
Überhaupt nicht. Es ist eine Verbindung, die als absolute gegenseitige Rettung beginnt und in einem völligen, ja fast schon lautlosen Identitätsverlust endet.
Einem totalen Verschwinden der eigenen Person.
Ganz genau. Wir wollen die psychologischen Mechanismen von Nähe, von extremem Machtverlust und dieser verzweifelten Suche nach dem eigenen Ich aus dieser Geschichte herauszuschälen. Also lass uns direkt in das Fundament dieser beiden Figuren eintauchen. Weil keine Begegnung beginnt wirklich erst in der Sekunde des Kennenlernens, oder?
Absolut nicht. Wenn wir das in einen größeren Kontext setzen, dann bringt ja jeder Mensch eine Vorgeschichte mit an den Tisch. Sein eigenes emotionales Gepäck sozusagen.
Und bei Kimi und Sascha ist dieser Tisch extrem voll.
Oh ja. Reich gedeckt mit ungelösten Wunden, würde ich sagen. Um zu verstehen, warum diese beiden so katastrophal tief ineinander greifen, müssen wir uns ansehen, mit welchen Defiziten sie in diese Begegnung reingehen.
Fangen wir bei Kimi an.
Gerne. Kimi ist Anfang 20, sie arbeitet als Kindermädchen in Saschas Familie. Und nach außen hin, also sie funktioniert perfekt.
Sie kümmert sich um den Alltag, kocht, organisiert alles.
Richtig. Aber unter dieser sehr glatten, gut funktionierenden Oberfläche trägt sie eine immense innere Dunkelheit in sich. Die Quellen etablieren sehr früh, dass sie sich in der Vergangenheit selbst verletzt hat.
Und das ist ein Punkt, den wir psychologisch vielleicht kurz einordnen müssen. Weil das wird in dem Material nicht als irgendeine klischeehafte Teenager-Schwäche dargestellt, sondern als ein absolut verzweifeltes Ventil.
Genau, ein Coping-Mechanismus.
Ja, wenn der innere emotionale Schmerz so groß und ungreifbar wird, dass das Nervensystem völlig überlastet ist, dann suchen manche Menschen halt einen physischen Ausweg.
Einen Schmerz, den sie kontrollieren können.
Exakt. Um den Schmerz, den sie eben nicht kontrollieren können, irgendwie stumm zu schalten. Und sie hat diesen Überlebenskampf jahrelang völlig allein geführt.
Und dann haben wir auf der anderen Seite Sascha. 52 Jahre alt, verheiratet, ein sehr erfolgreicher Unternehmer.
Ein Machertyp.
Ein absoluter Macher. Ein Mann, der Dinge aufgebaut hat, Rückschläge erlitten und sich immer wieder nach oben gekämpft hat. Aber trotz dieses ganzen äußeren Erfolgs kennt er eine ganz spezifische Art der tiefen Einsamkeit.
Und diese Form der Einsamkeit ist extrem tückisch, oder? Das ist ja nicht das Alleinsein im stillen Kämmerlein.
Nein, Überhaupt nicht. Es ist die Einsamkeit desjenigen, der in einem Raum voller Menschen steht, der Familie und Mitarbeiter um sich hat und sich dennoch emotional isolierter fühlt, als wäre er allein auf dem Mond.
Er funktioniert als Versorger, als Chef, als Vater, aber es gibt keinen Raum, in dem er einfach nur sein darf.
Genau. Und an dieser unscheinbaren Schnittmenge im familiären Alltag passiert dann der entscheidende Wendepunkt. Kimi droht nämlich wieder in ihre alte Dunkelheit abzurutschen.
Das ist am Anfang so ein ganz leiser Rückzug, ne?
Ja, vielleicht nur ein etwas zu leerer Blick am Küchentisch. Aber das Entscheidende ist, Sascha bemerkt es.
Weil er diese Resonanz der Einsamkeit in sich selbst einfach so gut kennt.
Er schaut halt nicht weg.
Richtig. Er trifft eine Entscheidung, die den Grundstein für alles Weitere legt. Seine Haltung in dem Moment ist ganz klar. Ich sehe dich.
Und ich lasse dich nicht fallen.
Krass.
Er spricht mit ihr, er bleibt extrem präsent, er bietet ihr ganz aktiv einen Ausweg aus dieser inneren, stummen Isolation an. Er gibt ihr buchstäblich einen Weg vor, als sie selbst absolut keinen mehr sehen konnte.
Und das ist dieser klassische Moment der Rettung. Aber lass uns mal genau betrachten, was in so einem Moment eigentlich im Körper und auch im Gehirn passiert. Warum schweißt das zwei Menschen so derart extrem zusammen, dass es fast gefährlich wird?
Das hat sehr handfeste neurobiologische Gründe. Wenn ein Mensch sich in einem Zustand absoluter Verletzlichkeit oder Panik befindet, also wenn Kimis inneres System quasi auf Daueralarm schlägt, und dann kommt jemand von außen und reguliert dieses System.
Er sagt quasi, du bist sicher, ich übernehme jetzt.
Genau das. In diesem Moment registriert Kimis Gehirn nicht einfach nur, oh, das ist ein netter Mann. Ihr Gehirn registriert, das ist Sauerstoff. Das ist mein nacktes Überleben.
Wahnsinn.
Der Körper schüttet in solchen Momenten massiv Oxytocin aus, das sogenannte Bindungshormon. Aber weil das in einem extremen Stresskontext passiert, verknüpft das Gehirn das pure physische Überleben direkt mit dieser einen Person.
Also ist das eigentlich gar keine romantische Verliebtheit mehr?
Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht das Kribbeln beim ersten Date beim Kaffee. Das ist eine tiefsitzende, fast schon archaische Traumabindung.
Okay, da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken. Wenn wir uns das mal rein menschlich ansehen, ist es nicht eigentlich der ultimative Beweis von Liebe, jemanden in seiner dunkelsten, schwächsten Stunde zu retten?
Das denken viele ja.
Weil wenn mich jemand aus dem Abgrund zieht, dann ist das doch Fürsorge und Empathie in ihrer reinsten Form. Warum sollte dieser Akt der Rettung automatisch toxisch sein oder so einen Konstruktionsfehler in sich tragen?
Das ist eine absolut berechtigte Frage.
Ich frage das auch dich, der uns gerade zuhört. Hast du schon mal jemanden aus einer tiefen Krise geholt? Einem Freund durch eine schwere Depression geholfen? Oder einen Partner finanziell oder emotional vor dem Ruin bewahrt?
Das haben ja sehr viele schon mal erlebt.
Ja. Und hast du dich dann vielleicht irgendwann gewundert, warum diese immense Dankbarkeit des anderen irgendwann total umschlug und sich für beide Seiten plötzlich wie pure Erstickung anfühlte?
Das ist ein hervorragender Einwand. Und um das klarzustellen, die Fürsorge an sich, dieser allererste Impuls zu helfen, ist absolut nicht toxisch. Es ist zutiefst menschlich und edel.
Okay, aber wo kippt es dann?
Toxisch wird es erst durch das, was danach passiert. Die Rettung wird nämlich schleichend zur unsichtbaren Währung der gesamten Beziehung. Wenn eine Beziehung nicht auf einem Kennenlernen auf Augenhöhe basiert, sondern auf Lebensrettung, entsteht beim Geretteten unweigerlich eine Form von emotionaler Schuld.
Ah, ich verstehe.
Kimi fühlt ganz tief in sich drinnen, dass sie ihm ihr Leben verdankt. Und daraus entsteht ein blindes, extrem devotes Vertrauen. Es ist keine Partnerschaft von zwei Erwachsenen, die nebeneinander gehen.
Sondern Sascha ist der rettende, unerschütterliche Hafen.
Und Kimi das permanent gestrandete Schiff, ja? Ein Schiff, das ohne diesen Hafen sofort wieder sinken würde.
Und weil das Fundament dieser Verbindung eben das nackte Überleben ist, muss die Beziehung zwangsläufig diese extreme Intensität irgendwie aufrechterhalten. Das bringt uns eigentlich direkt zu der Verschmelzung der beiden und diesem absolut gewählten Kontrollverlust. Die oft nur so zwischen Hotels und gestohlenen Stunden stattfinden kann, weil Sascha ja seine familiären Verpflichtungen hat.
Genau, die physische Zeit ist begrenzt.
Aber in den Momenten, in denen sie physisch getrennt sind, verschmelzen sie digital bis zur totalen Entgrenzung. Kimi schickt tägliche, fast schon stündliche Updates.
Es gibt da diese eine Szene in den Notizen, die diese Dynamik perfekt auf den Punkt bringt. Kimi sitzt in einem Bus, der in einem massiven Stau steht.
Ah ja, Die Unfallszene.
Genau. Direkt neben ihr auf der Straße ist ein schwerer Unfall passiert, ein riesiges Chaos, 10 Polizeiautos sind vor Ort, Blaulicht blinkt direkt in die Fenster.
Also ein echtes, bedrohliches Szenario.
Und wie reagiert ihr Nervensystem auf dieses direkte physische Chaos um sie herum? Sie schaut nicht aus dem Fenster, sie spricht nicht mit anderen Fahrgästen. Sie nimmt sofort ihr Handy und schreibt Sascha: Zum Glück ist niemand gestorben. Ich denke an dich.
Krass.
Ihre absolute Priorität, ihr einziger Anker in diesem externen Chaos, ist es, die digitale Verbindung zu ihm zu halten. Er ist quasi zu ihrem externen Nervensystem geworden.
Sie definiert diese Liebe ja an einer Stelle auch mit dem Satz, dass sie zusammen leben und sterben wollen.
Das zeigt die schiere Wucht dieser Bindung.
Total. Und hier müssen wir extrem präzise sein, um das nicht in eine falsche Schublade zu stecken.
Sehr wichtig, ja.
Es geht hier nicht um BDSM oder irgendeine sexuelle Spielart. Es geht um eine radikale psychologische Auslagerung von Verantwortung. Es ist keine Unterdrückung, die Sascha ihr mit Gewalt aufzwingt. Kimi wollte das.
Genau.
Sie sehnte sich richtig danach, sich seiner Führung komplett zu unterwerfen, um sich endlich sicher zu fühlen.
In der Psychologie nennt man das auch kognitive Entlastung, in einer absoluten Extremform. Kimi sagt ihm wörtlich Danke dafür, dass er sie vor Situationen bewahrt, in denen sie selbst entscheiden müsste.
Das muss man sich mal vorstellen.
Wir müssen verstehen, warum sie das tut. Für Kimi war ihre eigene innere Welt, ihre Emotionen, schon immer ein Ort der Unsicherheit, der totalen Überforderung und Gefahr.
Wenn du dein ganzes Leben lang das Gefühl hattest, das Steuer deines Lebens führt dich ohnehin nur gegen die Wand, dann ist der Moment, in dem dir jemand das Steuer-Kilometer-Marathon gelaufen, und zwar mit einem wahnsinnig schweren Rucksack. Deine Knie bluten, du kriegst absolut keine Luft mehr, jeder einzelne Schritt ist ein reiner, brutaler Willensakt. Und dann stellt sich jemand vor dich, nimmt dir diesen Rucksack ab, hebt dich hoch und sagt: Ich trage dich den Rest des Weges. Du musst nie wieder selbst laufen.
Ein unglaubliches Angebot in dem Moment.
In diesem Moment, dich völlig fallen zu lassen, dich wirklich bedingungslos auszuliefern, fühlt sich paradoxerweise überhaupt nicht nach Schwäche an. Es erfordert einen enormen Mut, die Kontrolle so komplett abzugeben. Es ist für Kimi die ultimative Hingabe und zumindest anfänglich die pure Heilung.
Anfänglich, ja. Das ist das Schlüsselwort. Er nimmt diese Rolle des allmächtigen Beschützers auch voll und ganz an. Das einzige Problem ist die Langzeitwirkung dieser totalen Unterwerfung. Wer das Steuer seines eigenen Lebens dauerhaft an jemand anderen übergibt und sich wirklich nur noch tragen lässt, der vergisst irgendwann schlichtweg, wie man selbst lenkt.
Logisch.
Die psychologischen Muskeln der Selbstbestimmung, der Grenzziehung, des eigenen Willens, die verkümmern nicht nur, die bilden sich komplett zurück. Wenn du nie wieder eine eigene Entscheidung triffst, weißt du irgendwann gar nicht mehr, was du selbst eigentlich fühlst oder willst.
Und weil diese psychologischen Muskeln bei Kimi langsam verkümmern, beginnt diese Struktur unweigerlich Risse zu bekommen. Das ist der Punkt, an dem die Rettung in einen schleichenden Ich-Verlust kippt.
Ein sehr schmerzhafter Prozess.
Kimi fängt nämlich an, sich für ihre bloße Existenz zu entschuldigen. Sie rechtfertigt sich für absolute Nichtigkeiten. Wenn sie mal für ein paar Stunden in Gedanken versunken ist, schreibt sie ihm sofort: Es tut mir leid, ich war zu sehr in meiner Bubble gefangen. Jedes noch so kleine Abgelenktsein von Sascha interpretiert sie als...
Und das ist extrem faszinierend zu beobachten. Je mehr sie sich ihm unterwirft, desto größer wird paradoxerweise seine Angst, sie zu verlieren.
Wow, ja.
Seine alte, tief sitzende Einsamkeit, von der wir ganz am Anfang sprachen, bricht sich plötzlich wieder Bahn. Er braucht ihre ständige, ununterbrochene Bestätigung, fast schon wie eine Droge. Wenn Kimi mal nicht sofort reagiert, fragt er richtig panisch: Vergisst du mich gerade?
Hier wird es wirklich interessant, weil diese Dynamik explodiert ja förmlich in einem ganz spezifischen Vorfall, der unglaublich aufschlussreich ist.
Die Telefonszene, ja.
Ja. Sascha versucht morgens, Kimi telefonisch zu erreichen, aber sie ist gerade einfach mal nicht verfügbar. Später am Tag macht er ihr deshalb massive Vorwürfe. Und der Grund dafür ist absolut entlarvend. Er schreibt ihr nämlich, dass ihm an diesem Tag danach war, eine schwierige Situation mit seiner Frau zu besprechen. Und weil Kimi nicht intuitiv erahnt hat, dass er diesen emotionalen Bedarf hatte und nicht sofort zur Stelle war, um das für ihn abzufedern, macht er sie ernsthaft verantwortlich. Er sagt ihr sinngemäß: Wenn du sowas nicht spürst...
Großes Bedürfnis nach Kontrolle und emotionaler Regulation komplett auf Kimi. Er erwartet de facto, dass sie Gedanken liest.
Wahnsinn, oder?
Ja, er sieht in diesem Moment nicht mehr Kimi, diese 22-jährige junge Frau mit ihren eigenen Grenzen und ihrem eigenen Leben. Er sieht nur noch einen Spiegel, der die einzige Aufgabe hat, seine eigene emotionale Stabilität zu reflektieren.
Und was macht Kimi? Sie wehrt sich nicht mal. Sie sagt nicht, Moment mal, du bist erwachsen, kläre deine Eheprobleme doch bitte selbst.
Das könnte sie gar nicht mehr.
Nein, sie spürt stattdessen nur den vernichtenden Druck, versagt zu haben. Sie antwortet ihm, ich kann dazu nichts sagen, sondern nur machen und zeigen, dass ich besser werde.
Das bricht einem wirklich das Herz, wenn man das analysiert.
Es ist wirklich herzerreißend. Es ist, als würdest du unter Wasser permanent die Luft anhalten, bis deine Lungen brennen, nur damit der andere nicht das Geräusch deiner aufsteigenden Blasen ertragen muss.
Ein sehr starkes Bild.
Du machst dich einfach völlig unsichtbar, um den Raum des anderen ja nicht zu stören. Ich frage mich, da sieht er sie überhaupt noch als Mensch? Oder ist sie wirklich nur noch so eine funktionale Erweiterung?
Wundervoller Satz, ich sehe dich. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem die Realität für Kimi lautet, ich existiere nur noch durch dich.
Uff.
Sascha verlangt unbewusst, dass sie keine eigene Kontur mehr hat. Und Kimi hat ihre Identität so weit ausgelagert, dass sie ihren eigenen Wert nur noch durch sein Wohlwollen definieren kann. In diesem Zustand der völligen Verschmelzung steigt der emotionale Druck im Kessel natürlich ins Unermessliche.
Und genau dieser unerträgliche Druck führt uns zu dem Moment, an dem das System unweigerlich kollabiert. Der radikale Bruch.
Der Tag der Trennung.
Ja, und dieser Tag ist gezeichnet von extremen, fast surrealen Kontrasten. Am Morgen schickt Kimi noch Nachrichten voller bedingungsloser Hingabe. Sie schreibt, weil du mein Mann bist, du bist mein Ein und Alles. Sie plant das nächste Treffen. Sie ist scheinbar noch voll in dieser Dynamik verankert.
Alles wirkt wie immer.
Und dann, nur wenige Stunden später, am selben Tag, schickt sie eine eiskalte, absolut endgültige Nachricht. Ich werde dich in Frankfurt nicht treffen. Die Beziehung ist beendet. Kontaktiere mich nicht mehr.
Bäm! Das ist der Moment, an dem das Nervensystem buchstäblich die Notbremse ist, getroffen worden zu sein. Er formuliert es wörtlich so, ich bin gerade gestorben.
Aber wie passiert sowas? Also wie kann jemand morgens sagen, du bist mein Ein und Alles? Und nachmittags den Stecker ziehen, völlig ohne Vorwarnung. War das alles nur gelogen am Morgen?
Nein, das ist der entscheidende Punkt. Es war keine Lüge. Wir finden in den Notizen und Aufzeichnungen der Geschichte Kimis unausgesprochene innere Wahrheit. Sie formuliert für sich eine unendliche, abgrundtiefe Erschöpfung. Sie schreibt, dass sie innerlich tot ist, dass sie ihn liebt, aber dass sie weg muss von all diesen Regeln, von diesem ständigen Druck, einfach perfekt funktionieren zu müssen. Es ist kein klassischer Sinneswandel, den wir hier sehen. Es ist ein sogenannter Snapping Point. Ein psychologisches Reißen.
Wie ein Gummiband, das überspannt wird.
Genau. Kimi realisiert in einem lichten, aber furchtbar brutalen Moment, dass ihre Liebe zu ihm und ihr eigenes seelisches Überleben mittlerweile zwei Dinge sind, die sich komplett gegenseitig ausschließen. Wenn sie bei ihm bleibt, löst sie sich vollständig auf. Sie muss die Beziehung töten, um sich selbst am Leben zu erhalten.
Dann muss sie aber grausam.
Er wirkt so, ja.
Wir reden hier von einem Mann, der sie gerettet hat. Der ihr monatelang oder jahrelang Halt gegeben hat. Und sie serviert ihn nach all diesen intensiven, tiefen Bekundungen mit ein paar eiskalten Worten ab. Schuldet man einem Menschen, mit dem man so tief verschmolzen war, nicht wenigstens ein klärendes Gespräch? Ein letztes Treffen, um zu erklären, warum man geht?
Ich verstehe diesen Impuls total. Und wenn wir uns das mal rein ethisch und aus der Sicht gesellschaftlicher Höflichkeit ansehen, ja. Ein abschließendes Gespräch wäre das Richtige und das Faire.
Eben.
Aber, und das ist das große Aber, wir müssen uns hier die psychologische Überlebensrealität von Kimi ansehen. Sie saß in diesem Rettungsboot, das mittlerweile ein U-Boot geworden war, und ihr ging buchstäblich der letzte Sauerstoff aus. Ein klärendes Gespräch wäre ein Verhandlungsangebot gewesen.
Ah.
Sie hätte Sascha gewissermaßen um die Erlaubnis gebeten, gehen zu dürfen. Und wir wissen beide, wie Sascha darauf reagiert hätte.
Er hätte es niemals zugelassen. Getrieben von seiner eigenen Panik hätte er argumentiert, das alles rationalisiert, ihr ein unglaublich schlechtes Gewissen gemacht. Exakt.
Moment genutzt,
um sie wieder in diese Unterwerfung zu ziehen. Kimmy hatte in dieser Beziehung schlichtweg verlernt, für sich selbst einzustehen.
Sie hätte keine Chance gehabt in einem Gespräch.
Keine. Hätte sie sich auf ein Treffen eingelassen, wäre sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder eingeknickt, weil sie ja gelernt hatte, dass seine Bedürfnisse immer schwerer wiegen als ihre eigenen. Der kalte Entzug, dieser harte, radikale Schnitt ohne jede Diskussionsgrundlage, war absolut keine Böswilligkeit. Es war die verzweifelte Notwendigkeit. Es war ihre allererste und einzige Möglichkeit, sich aus dieser Umklammerung zu befreien, bevor sie völlig verschwindet.
Das ist hart, aber wenn man die psychologischen Mechanismen dahinter betrachtet, leuchtet es total ein. Für Sascha beginnt in diesem Moment natürlich die härteste Aufgabe überhaupt.
Oh ja.
Er sitzt in dieser ohrenbetäubenden Stille. Und er darf jetzt nicht in die Falle tappen, sich nur als das arme Opfer stellen. Wer bin ich eigentlich in dieser Beziehung geworden, als meine Angst, sie zu verlieren, größer wurde als der Wunsch, dass sie als eigenständiger Mensch fliegen kann?
Und genau das ist die große Tragik dieser Dynamik. Beide haben auf der Suche nach Heilung etwas erschaffen, das sie am Ende fast zerstört hätte.
Das führt uns eigentlich sehr schön zu der Essenz, die wir aus der Geschichte von Kimmy und Sascha herauskristallisieren können. Was uns dieses tiefgehende Material so eindringlich zeigt, ist Folgendes. Wahre, nachhaltige Liebe funktioniert nur durch die echte, freie Begegnung zweier ganzer Menschen. Nicht durch die Auflösung ineinander.
Ein sehr wichtiger Punkt.
Es geht in einer gesunden Partnerschaft eben nicht darum, dass sich zwei halbe Menschen finden, die sich gegenseitig vervollständigen wollen, bis man irgendwann gar nicht mehr weiß, wo der eine eigentlich auch ein tragfähiges Fundament für Dauerhaftigkeit.
Das ist ein sehr schönes Fazit. Rettung erschafft eine tiefe Verbundenheit, Dankbarkeit und leider eben oft auch toxische Abhängigkeit. Aber sie erschafft niemals echte Augenhöhe. Wenn eine Verbindung in einem Rettungsboot beginnt, dann müssen irgendwann beide den Mut aufbringen, dieses Boot zu verlassen, an Land zu schwimmen und zu beweisen, dass sie auch auf eigenen Beinen nebeneinander herlaufen können.
Und genau hier möchte ich mich direkt an dich wenden, der uns bis hierhin zugehört hat. Wo stehst du in deinem eigenen Leben? Schau dir deine engsten Beziehungen doch mal an. Bist du vielleicht unbewusst in die Rolle des Retters geschlüpft?
Eine sehr verlockende Rolle.
Jemand, der sich heimlich darin sonnt, unentbehrlich gebraucht zu werden und dabei völlig aus den Augen verliert, dass die andere Seite. Wurdest du einst aus einer dunklen Phase gerettet und hast dich so sehr, so verzweifelt an diesen Anker geklammert, dass du heute das Gefühl hast, gar nicht mehr zu wissen, wer du eigentlich bist, wenn dieser Anker plötzlich wegfällt?
Eine schwere Frage.
Der einzige Weg, sich aus diesen Verstrickungen zu lösen, beginnt bei der Frage, wer bin ich eigentlich, wenn gerade absolut niemand zuschaut?
Um diese Gedanken noch ein wenig weiterzutreiben und dich mit einer ganz neuen Perspektive in den Tag zu entlassen, möchte ich zum eigentlich echt? Und was passiert, wenn es kein Zurück gibt?
Spannend.
Lass uns das mal kurz durchdenken. Wir neigen oft dazu, der brutale Schlussstrich dann all das Schöne und Tiefe, das davor war? War es am Ende vielleicht gar keine echte Liebe, weil sie so geendet ist? Oder, und das ist der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, ist vielleicht genau diese gewaltige, unausweichliche Zerstörungskraft am Ende der ultimative Beweis dafür, wie erschreckend real, wie unergründlich tief und wie gefährlich konsumierend diese Liebe tatsächlich war?
Wow. Das ist ein Gedanke, der definitiv noch lange nachhallt. Wir lassen dich heute genau damit und mit dem Bild deines eigenen Rettungsbootes für dich allein. Danke fürs Zuhören.